Moin und willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Podcast von Matthias und Max. Zwei verwiegenen Hamburger Jungs auf Kurs Richtung finanzieller Freiheit.
So. Ich mag dieses Zzz am Anfang. So, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei So, noch 5 Jahre bis Tschüss, dem Trainingspodcast mit Matthias.
Und dem wundervollen Max. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Grüß dich.
Grüezi miteinander. Ja, heute ist ein spannender Podcast für mich, denn diese Folge nehmen wir letzte Woche auf.
Sozusagen.
Direkt nach dem letzten, weil diese Woche bei mir wahrscheinlich
ja.
im Privatleben etwas sehr Wichtiges passiert, was ich jetzt noch nicht sage, weil kann auch sein, dass es nicht passiert, aber theoretisch passiert's. Und da erzähle ich euch dann aber nächste Woche von, was da los ist. Nichtsdestotrotz haben wir, ist es nicht mehr 5 Jahre bis Tschüss, sondern nur noch 215 Wochen bis Tschüss. Das entspricht präzise 1505 Tagen.
Ja. Oder das entspricht der Zeit, in dem man in New York für eine Einzimmerwohnung bis zum Ende unseres Podcastes 173.400 Dollar Miete zahlen müsste. Umgerechnet 3.400 pro Monat für eine Einzimmerwohnung in Manhattan.
Das hätte ich teurer erwartet in Manhattan.
Echt?
Ja.
Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe.
Also ich habe mir vorgestellt, dass das scheiße teuer da ist. Darum überrascht mich das nicht. Nun ja, dementsprechend gibt es heute keinen Rückblick, weil ja, es sind für uns ist erst eine Stunde vergangen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert.
Genau.
Was ist so passiert bei dir die letzte Stunde?
In der letzten Stunde habe ich ein paar WhatsApp geschrieben.
Ich glaube, du hast ein paar Schluck Limo getrunken, oder?
Ja, so einiges. Ja, nichts ist passiert.
Ja, dementsprechend gibt es heute natürlich dennoch den Tipp aus dem Buch 365 Wege zum Millionär, aber Kontostand ist gleich wie letzte Woche und ja. Rückblick gibt's nicht, ne? Müsst ihr mit klarkommen. Aha. Und zwar, hier, das ist der Tipp vom letzten Mal gewesen, das hier ist also der Tipp von heute.
Bin gespannt.
Oh, das ist ja hervorragend, das passt nämlich gut, super zum Thema.
Okay.
Aktienfonds sind ideal, wenn sie sich nicht detailliert mit der Börse befassen wollen, aber dennoch längerfristig bessere Erträge als mit Anleihen erzielen möchten.
Definitiv.
Das finde ich ja cool. Also ich schwöre, ich habe gerade nichts extra rausgesucht. Das war Tipp Nummer 18, letztes Mal war Tipp Nummer 17. Das passt. Ja, letztes Mal oder die letzten 3 Male haben wir über Börsenfehler gesprochen und am Ende der letzten Folge hat Matthias ein, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönes Plädoyer gehalten zum Thema, dass Börse ist halt kein Kindergarten und das ist harte Arbeit und das geht halt nicht einfach so und man muss da halt wirklich, wirklich viel Zeit und Aufwand und Energie reinstecken.
Ja, es ist keine Rocket Science, aber es ist Arbeit.
Es
ja?
ist definitiv Arbeit. So. Und heute reden wir mal darum über die Menschen, die sagen, ja, ich möchte schon investieren, aber ich bin nicht bereit, diese Arbeit da rein zu investieren. Denn auch für diese Menschen gibt es Möglichkeiten des Geldverdienens, und zwar das passive Investieren über das Investieren mit Fonds und ETFs. Man muss da zwar auch ein paar grundlegende Entscheidungen treffen und auch ein paar Mal reingucken, aber es erfordert bei weitem nicht den administrativen und analytischen Aufwand, den jetzt Optionsscheine oder Aktien im Vorweg haben. Auch hier sollte man natürlich nicht irgendwas kaufen, aber auch diese Möglichkeiten gibt es. Und zwar unterscheidet man da ganz grundsätzlich zwischen aktiven und passiven Fonds. Aktive Fonds sind das, was man im Allgemeinen unter Investmentfonds versteht. Und unter passiven Fonds, da versteht man im Regelfall ETFs. Und das soll heute das Thema sein. Ja. Und Matthias, du hast bestimmt ganz viele Fragen dazu im Gepäck. Du guckst schon so.
Ja, was ist der Unterschied zwischen einem aktiven Aktienfonds und einem ETF?
Ich glaube, bevor ich diese Frage beantworte, glaube ich, würde ich gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen und erstmal erklären, was ist denn überhaupt ein Fonds generell?
Okay.
Für die Menschen von euch, die den Begriff schon oft gehört haben, das finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe früher in meinem Job ganz gerne mal Umfragen gemacht. um einfach mal so ein bisschen rauszufinden, so in meinem Bekanntenkreis, wie ist eigentlich so der Informationsstand über Finanzen. Und da habe ich mal die Frage gestellt, zähl mir doch mal bitte 3 Investmentfonds auf. Und die Antwort, rate mal, welche Antwort ich am häufigsten bekommen habe.
Weiß ich nicht.
Ja gut, ja, das meinte ich nicht, aber das ist tatsächlich die häufigste Antwort. Aber nee, die häufigste konkrete Antwort.
Irgendein DWS-Fonds.
Die häufigste Antwort war der DAX.
Ach Gott.
Das war die häufigste Antwort. Also ich schätze mal 70% von allen Menschen, die ich gefragt habe, haben auf die Sage, nennen wir mal einen Investmentfonds mit der DAX geantwortet. So.
Oh,
ne? Wie wir alle wissen, der DAX ist der deutsche Aktienindex und ein Index ist kein Fonds, das ist was ganz anderes. Und für Börsenexperten wie Matthias, da ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen, weil man denkt, wie kann man das antworten? Aber das zeigt vielleicht ein bisschen einfach, dass dieses Wissen nicht weit verbreitet ist. Einfach. Und darum erkläre ich das mal ein bisschen ausführlicher. Also, wenn man in Aktien investieren möchte, dann hat man ja die Problematik, dass Aktienkurse sinken und steigen. Dass sie volatil sind, dass sie halt schwanken können und dass man darum halt nicht so genau weiß, ist diese eine Aktie jetzt gut? Ist dieses Unternehmen jetzt sicher? Oder besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen pleite geht? Das kann man zwar rausfinden durch eingehende Analyse und Betrachtung mit diesem jeweiligen Basiswert. Aber für den Anfänger, für den Laien ist es nicht so ohne weiteres ersichtlich. Und darum haben sich vor, ich kenne die genaue Jahreszahl gar nicht, ich schätze mal über 150 Jahren, ein paar schlaue Menschen zusammengesetzt und haben überlegt, okay, Gentlemen, wie kriegen wir es hin, die Renditechancen, die man ja mit Aktien hat, dass wir die den Investoren bieten können, aber mit mehr Sicherheit, als man das bei Einzelaktien hat. Und dafür wurden Fonds entwickelt. Fonds, das Wort, das kennen wir aus dem Französischen, Fondue. Ja, lecker.
Oh, mon Dieu.
Und ist im Grunde genau das, ja, ein großer Topf. Und in diesen Topf zahlen viele, viele Menschen Geld ein. Der eine ist, ich weiß nicht, Student, zahlt da 25 Euro im Monat rein. Der andere ist Normalverdiener, spart vielleicht 200, 300 Euro im Monat da rein. Wiederum jemand anderes hat vielleicht geerbt und statt monatlich zahlt er da eine Einmalsumme rein. 10.000, 50, 100, was weiß ich. Und das machen viele, viele tausende Menschen gleichzeitig, sodass wir in diesem Topf ein sehr großes Vermögen haben. Wir reden hier von vielen Millionen oder sogar Milliarden Euro. Und dieses Vermögen, das wird jetzt vom sogenannten Fondsmanagement investiert. Das Fondsmanagement, das sind sehr gute, ausgebildete Männer und Frauen, Aktienanalysten, Investmentbanker und so weiter, die ja entscheiden können, was mit diesem Geld jetzt gekauft wird. Und jetzt kommt das Praktische an so einem Fonds. Die kaufen damit jetzt nicht nur eine Aktie. So, keine Ahnung. Wir nehmen mal Beispiel die Microsoft-Aktie. Die kaufen jetzt nicht nur Microsoft damit, mit dem ganzen Geld, weil sollte Microsoft jetzt pleite gehen, was zwar unwahrscheinlich ist, aber angenommen, es würde passieren, möglich ist es ja, dann wäre das gesamte Geld weg. Und darum gibt es ein cooles Zauberwort, das wir auch in unserem Podcast schon ein paar Mal angesprochen haben, und zwar nennt sich das breite Streuung. Ne, alte Bauernregel, legen nie alle Eier in einen Korb. Und darum wird es nicht nur in Microsoft investiert, sondern es wird diversifiziert angelegt, also breit gestreut. Und was meine ich damit? Damit meine ich auf 3 Ebenen gestreut. Erstens geografisch, also es wird, wenn wir jetzt als Beispiel mal von einem internationalen Aktienfonds ausgehen, es wird nicht nur in Aktien aus einem Land investiert oder aus einer konkreten Region, sondern weltweit.
Ist das immer so?
Es gibt solche und solche. Ne? Ich sagte ja gerade, als Beispiel nehmen wir es mal einen internationalen Aktienfonds, da ist das so. Es gibt natürlich auch sehr konkrete Fonds, die es nur sich auf ein spezielles Land oder so beziehen. Aber wir reden jetzt erstmal von internationalen Investmentfonds.
Gibt es auch welche nur für die Branche?
Zu Branchen komme ich jetzt, aber ja, das gibt's auch. Denn bei so einem Fonds wird jetzt im Regelfall auch branchenweit gestreut. Also da wird jetzt nicht nur zum Beispiel, keine Ahnung, in die Automobilindustrie investiert, sondern auch Chemie, Lebensmittel, IT, Pharma, was weiß ich was, in alle möglichen Branchen. Auch da gibt es natürlich wieder auch einzelne Fonds, die sich auf konkrete Branchen spezialisieren. Die betrachten wir jetzt aber erstmal nicht, sondern wir reden jetzt von breit gestreuten Fonds gerade. Und das ist die dritte Ebene, nach geografisch und branchenspezifisch, wird jetzt innerhalb einer Branche auch nochmal diversifiziert. Man könnte ja zum Beispiel denken, ja gut, dann investieren wir einfach nur in den Marktführer. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal IT als Beispiel. Matthias, von welcher Firma ist dein Handy?
Von Apple.
Okay, ne, perfekt. Man könnte sagen, wir investieren nur in den Marktführer. Ist Apple der Marktführer? Nee, Samsung ist Marktführer, glaube ich, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, Samsung ist Marktführer. Wir investieren jetzt nicht nur in Samsung, sondern auch in Apple. Auch in HTC, in LG, in Sony, in Huawei, in Google, wie sie alle heißen. Mhm. Warum wird das gemacht? Ganz einfach. Wir stellen uns mal vor, ich nehme es mal, Matthias, mal dich als Beispiel. Mhm. Du hättest jetzt 100 Euro in so einem Fonds investiert.
Ja.
Und da wären 100 Firmen drin.
Okay.
Und zwar auch mit einer gleichen, gleich verteilt, also 1 Euro pro Aktie.
Okay.
So. Und Apple geht jetzt pleite. Was passiert mit diesem Euro?
Der ist weg.
Richtig. Was passiert mit den restlichen 99 Euro?
Die sind noch da.
Passiert noch was?
Sag du es mir.
Die steigen. Denn die Menschen, die sich eigentlich bei Apple gerade ein Smartphone kaufen wollten, die brauchen ja jetzt immer noch ein Smartphone. Und da wir auch Samsung und so weiter drin haben, bedeutet das, deren Aktien wiederum steigen im Wert.
Hm.
Na? Und das war jetzt nur eine Firma. Im Regelfall sind da ja hunderte oder vielleicht sogar tausende Firmen gleichzeitig drin. Ne? Kommt drauf an, welcher das ist. Und das bedeutet, dass wenn da so eine Firma mal pleite gehen sollte, was ja zwar möglich, aber an sich unrealistisch ist. Aber sollte es passieren, dann merkt man das halt vielleicht in der dritten Nachkommastelle oder sowas. Ja? So, und das ist jetzt erstmal, wie ein Fonds funktioniert. Mit den monatlichen Sparbeiträgen oder den Einmalbeiträgen kauft man sich Anteile an so einem Fonds. Und der Fonds wiederum kauft Aktien. Und wenn die jetzt zum Beispiel, das ist eine übertrieben hohe Summe, aber einfach nur für das Verständnis, angenommen, die würde 1% des Fonds gehören, oder sagen wir, es gäbe 100 Anteile und dir würde ein Anteil gehören, dann würde dir auch ein Hundertstel aller Aktien gehören, die in diesem Fonds drin sind. Denn rein rechtlich betrachtet ist das Geld, das in einem Fonds investiert ist, ein sogenanntes Sondervermögen. Das bedeutet, sollte der Fonds pleite gehen, ist das Geld immer noch da, weil das Geld der Fondsgesellschaft nicht vom Geld der Investoren, weil das Geld der Fondsgesellschaft vom Geld der Investoren getrennt wird. Das ist ein wichtiger Unterschied, zum Beispiel, wenn man es auf die Bank legt.
Okay.
So, das ist erstmal, was ein Fonds ist. So, jetzt hast du dir die Frage gestellt, was unterscheidet denn jetzt einen aktiven von einem passiven Fonds?
Und einen offenen von einem geschlossenen.
Oh, kann ich auch sehr gerne erklären. Welche Frage zuerst?
Ich glaube, sinnvoller ist offen und geschlossen zuerst.
Okay, also, ich sprach gerade von einem offenen Investmentfonds. Ein offener Investmentfonds zeichnet sich dadurch aus, dass man jederzeit einsteigen kann, man kann jederzeit Geld investieren, jederzeit Anteile kaufen und auch jederzeit Anteile verkaufen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch geschlossene Fonds. Ein geschlossener Fonds funktioniert anders. In der Regel ist er nicht breit gestreut, sondern hat immer ein oder meistens ein ganz konkretes Investmentobjekt, mit dem er sich befasst. Das kann eine Immobilie sein, das kann ein Schiff sein, das kann ein Windpark sein, alles Mögliche. Und dieser Fonds, der wird am Anfang kurz geöffnet. Meistens werden dann Verträge mit Banken gemacht, um den Banken zu sagen, ja, verkauft doch mal diesen Fonds. Dann drehen die Banken das den Kunden an, auf mehr oder weniger seriöse Weise. Und sobald genug Geld von Investoren eingesammelt wurde, wird der Fonds geschlossen. Das bedeutet, man kann nicht mehr rein, man kann nicht mehr investieren in diesen Fonds. Man kann aber auch nicht mehr raus in diesem Fall. Denn es gibt hier einen wichtigen rechtlichen Unterschied im Vergleich zum offenen Fonds. Beim offenen Fonds bist du einfach nur Investor. Du hast Vorteile gekauft, das sind deine Vorteile, die kannst du auch jederzeit wieder verkaufen. Beim geschlossenen Fonds bist du nicht Investor, sondern sogenannter Kommandantist. Das bedeutet, du bist nicht Investor, sondern Mitunternehmer. Das hat den Vorteil, dass wenn das Investmentobjekt so läuft, wie sich das ursprünglich mal gedacht wurde, dann besteht ja auch ein Teil der Rendite zu, die dieses Objekt erwirtschaftet. Sollte es aber nicht so laufen, wie das geplant war, und gerade im Bauwesen oder so kann das ja auch gerne mal passieren, dann bist du als Kommandantist gezwungen, nachzuschießen. Dann wurde ein Brief rumgeschickt, ne? Sehr geehrter Herr so und so, vertragsgemäß teilen wir Ihnen nun mit, dass das Projekt so und so einen Zuschuss von 70.000 Euro erfordert. Bitte zahlen Sie in den nächsten 14 Tagen. So. Und in meinem Kundenstamm habe ich das schon sehr, sehr oft erlebt, dass halt ganz normale Familien, ganz normale Personen solche geschlossenen Fonds als Altersvorsorge angedreht bekommen haben und dann mit horrenden Nachforderungen konfrontiert worden sind. Und es ist wirklich schwer, da wieder rauszukommen. Da braucht man Hilfe von hochspezialisierten Anwälten und auch dann sind die Chancen immer noch eher mittelmäßig, dass man es schafft, da rauszukommen. Weil man dann meistens den Banker anzeigen muss und dann muss man nachweisen, dass man falsch beraten wurde und so. Und normalerweise lassen die ein Protokoll unterschreiben, wo drin steht, dass man richtig beraten wurde und so. Das ist ziemlich schwierig, da wieder rauszukommen. Darum, geschlossene Fonds sind eher was für Menschen, die schon vermögend sind und die gerne eine sinnvolle Ergänzung zu ihrem Portfolio haben möchten. Für die können das im Einzelfall spannende Objekte sein. Aber für den Privatanleger, gerade den, der jetzt noch nicht so erfahren ist, ist das meiner Meinung nach hochgradig ungeeignet. Frage beantwortet?
Ja.
Okay. Die zweite Frage war, was unterscheidet aktive und passive Fonds? So, das, was ich vorhin beschrieben habe, waren ja erstmal auf Fonds generell. Aber der Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds liegt im Management. Ein aktiver Investmentfonds, und meistens, wenn man von Investmentfonds spricht, meint man aktive Fonds, bedeutet, dass das Fondsmanagement aktiv handeln darf. Die dürfen also selbstständige Investmententscheidungen treffen. Dabei sind sie nicht 100% frei, denn jeder Fonds hat immer einen sogenannten Fondsprospekt und da steht die Strategie dieses Fonds drin. Also zum Beispiel kann da drin stehen, wir sind immer zu mindestens 50% in Aktien investiert und wir wählen unsere Fonds aus nach, keine Ahnung, Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel. So, daran müssen die sich natürlich halten, an das, was in diesem Fondsprospekt steht, weil wenn man sich was kauft, zum Beispiel, wo Nachhaltigkeit draufsteht, dann will man auch, dass Nachhaltigkeit drin ist. Aber innerhalb dieser vorgegebenen Parameter dürfen die völlig frei entscheiden. Die dürfen täglich entscheiden, was wird gekauft, was wird verkauft, wo legen wir nochmal nach, wo tauschen wir um und so weiter. Können dadurch also relativ dynamisch sich an Marktgegebenheiten anpassen. Ne? Zum Beispiel können die auch mit Limits arbeiten, die können bei fallenden Märkten können sie rausgehen und später wieder einsteigen und so weiter. Dementsprechend haben aktive Fonds einen großen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil liegt in der Flexibilität, denn das Fondsmanagement, wie eben beschrieben, kann hier einfach freier agieren und sich darum an Marktgegebenheiten besser anpassen. Das hat natürlich aber auch einen Nachteil, denn so ein Fondsmanagement, die wollen ja auch von irgendwas leben, das kostet Geld. Dementsprechend gibt es hier zwei Arten von Kosten. Es gibt erstens die sogenannten Ausgabeaufschläge und zweitens gibt es die sogenannten Verwaltungskosten. Den Ausgabeaufschlag, den zahlt man quasi bei Kauf. Also immer, wenn ihr Fondsanteile kaufen möchtet, bei Sparplänen also monatlich, wird ein kleiner Teil von dem, was ihr anlegt, sich abgeknapselt für den Ausgabeaufschlag. Das kann man vergleichen mit Provisionen für die Fondsgesellschaft.
Wie hoch ist sowas in der Regel?
Bei aktiven Fonds in der Regel zwischen 1% und 5%. So, alles, was über 5% ist, ist unseriöser Scheiß. Solltet ihr niemals kaufen. Und alles, was unter 1% ist, ist auch komisch. Da solltet ihr euch auch noch mal genau angucken, warum das so günstig ist. Aber zwischen 1 und 5% ist realistisch in dem Bereich. Und warum ist das ein Nachteil? Das ist ein Nachteil, weil das knapselt natürlich in eurer Rendite. Logisch, ne? Wenn weniger von dem, was ihr einzahlt, auch investiert wird, habt ihr weniger Rendite. Und zweitens gibt es noch die Verwaltungskosten. Das bedeutet einfach, von dem, was in dem Fonds vorhanden ist, da schnappt sich die Fondsgesellschaft nochmal ein bisschen was. Für halt, ja, den Aufwand, den die halt haben, um das Ganze zu betreuen und die Fondsanteile digital zu lagern und so weiter und so fort. Das sind ungefähr zwischen 0,1 und 0,5% pro Jahr, ungefähr. Das sind diesen Kosten, muss man rechnen. Die kann man von der Rendite ungefähr abziehen und dann hat man eine Nettorendite am Ende. Das sind aktive Fonds. Im Gegensatz dazu gibt es passive Fonds. Da haben wir einen bedeutenden Unterschied. Dieser Unterschied lässt sich, glaube ich, am besten folgendermaßen beschreiben. Ein aktives Fondsmanagement, die geben sich selbst ja auch Ziele. Und meistens, es gibt Ausnahmen, aber meistens besteht dieses Ziel im Schlagen eines Indizes. Eines Index. Mhm. Wenn wir mal als Beispiel einen DAX-basierten Fonds nehmen, so, dann bei einem aktiven Fonds, dann kann, ist es meistens das Ziel, besser zu performen als der DAX. So, den DAX also zu schlagen. Bei einem ETF ist das anders, also bei einem passiven Fonds ist das anders. Und zwar besteht hier das Ziel nicht darin, einen Index zu schlagen, sondern einen Index nachzubilden. Dementsprechend, wenn wir zum Beispiel einen DAX-ETF haben, dann bedeutet das, dass das Fondsmanagement nicht versucht, besser zu performen als der DAX, sondern möglichst genauso zu performen wie der DAX. Auch das hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Und zwar ist es genau andersrum wie bei den aktiven Fonds. Der große Vorteil bei passiven Fonds ist, dass die Kosten viel geringer sind. Warum ist das so? Naja, das Management muss ja hier nicht so viel machen. Im übertragenen Sinne kann man sich vorstellen, der schlagt einmal die Zeitung morgens auf, guckt, was hat der DAX gemacht, und das macht dann der ETF auch.
Aber dann wäre, also so viel kann es ja nicht sein, wenn wir nur von 1-5% rechnen.
Was an Kosten noch da ist? Mhm. Ja, also die Kosten liegen dann bei zwischen 0,2 und 0,7%. Im seltensten Fall gehen sie mal bis zu 1% hoch, aber in der Höhe liegen die Kosten bei ETFs.
Okay, signifikant niedriger als 5%, aber auf die Gesamtsumme betrachtet, oh, nicht so viel.
Richtig. So, Verwaltungskosten muss man auch mit berücksichtigen, die sind auch geringer in dem Fall. Und zwar ungefähr auch im gleichen Verhältnis. Das ist der große Vorteil bei ETFs, dass sie halt sehr, sehr, sehr geringe Kosten haben. Also
was heißt überhaupt ETF?
ETF ist die Abkürzung, die steht für Exchange Traded Fund. So, das ist, so kann man es. Das ist die Abkürzung dafür.
Für alle, die nicht Englisch sprechen?
Tauschgehandelter Fonds. Habe ich das richtig übersetzt?
An der Börse gehandelter Fonds.
An der Börse gehandelter Fonds.
Change ist eine Börse.
Der Nachteil von einem ETF ist, dass das Fondsmanagement, dadurch, dass es an den Index gebunden ist, natürlich auch nicht gegen den Index arbeiten darf. Das bedeutet, wenn der DAX abstürzt, dann muss der DAX-ETF zwangsläufig mit abstürzen. Die dürfen nichts machen. Das Management guckt dann quasi hilflos zu. Dementsprechend sind ETFs viel unflexibler, als das ein aktiver Fonds ist. Weil sie halt einfach nicht korrigierend eingreifen können. Die können nicht sagen, ja, dann verkaufen wir jetzt einfach alles und gehen in Anleihen oder so. Das geht nicht. Oder wir kaufen jetzt Gold oder wir gehen mal Cash oder irgendwas. Dürfen die einfach nicht. Und also zusammengefasst, aktive Fonds, höhere Kosten, dafür mehr Flexibilität, passive Fonds, niedrigere Kosten, dafür aber weniger Flexibilität.
Okay.
So, weitere Fragen?
Warum sollte ich das eine oder das andere kaufen?
Also, grundsätzlich haben sowohl aktive als auch passive Fonds eine sehr konkrete Zielgruppe. Wobei, zwei Zielgruppen. Ich will sagen, zwei Zielgruppen haben. Nämlich erstens Menschen, die nicht so viel Zeit oder Lust oder Wissen haben, um halt wirklich aktiv an der Börse zu handeln. Also wirklich Aktien analysieren, kaufen, verkaufen etc. Sondern die halt einfach sagen, ich möchte halt gerne das möglichst simpel haben, möglichst einfach haben. Dafür ist das gut geeignet. Ja, zum Beispiel, wo das halt sehr gerne verwendet wird, ist im Bereich von Rentenversicherungen. In dem Bereich wird sehr gerne als Investmentkern, wird mit Fonds sehr gerne gehandelt, weil da will man in der Regel nicht oft reingucken. Da will man einmal das fertig machen und dann läuft das Ganze. Und für sowas ist das super geeignet. Ja, also man sollte auch da ab und zu mal reingucken, ob der Fonds denn noch so performt, wie das ursprünglich mal angedacht war. Aber dafür ist das halt einfach, es ist ein super Einsteiger-Investment. So, wenn man noch nie irgendwas investiert hat, dann kann man sich zum Beispiel so ein MSCI World ETF, kann man sich super kaufen. Was ist ein MSCI World ETF? Der MSCI World, das ist der Weltaktienindex, das sind die 1400 größten börsennotierten Unternehmen der 21 wohlhabendsten Industrieländer der Welt. So, wenn man da monatlich einen Fuffi reinspart oder einen Huni oder so, da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass das nach 30, 40 Jahren negativ gelaufen ist, ist, ich würde mal behaupten, tendiert gegen null, dass das so ist. Dementsprechend ist das halt einfach super zum Einsteigen. Und die zweite Zielgruppe, sag ich mal, oder die zweite, der zweite Grund, warum man sowas machen kann, ist, weil man mit Fonds und ETFs auch in der Lage ist, einzelne Märkte in Breite darzustellen. Also Beispiel, ich nehme ein Beispiel von mir. Ich habe letztes Jahr sehr geliebäugelt damit, einen ETF zu kaufen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. War ein Fehler. Aber in dem Moment habe ich mich dagegen entschieden. Ich finde zum Beispiel das Thema E-Sports super. Und das Thema künstliche Intelligenz, das Thema Gaming finde ich klasse. Und es gibt einen ETF, der sich ausschließlich auf diese Branche fokussiert hat und der da alle großen Player drin abgedeckt hat. So. Und wenn man jetzt sagt, oh, ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt AMD kaufen oder soll ich Nvidia kaufen oder soll ich doch lieber CD Projekt kaufen oder soll ich Nintendo kaufen oder Sony, keine Ahnung, weil ich finde die alle irgendwie cool, dann bietet sich zum Beispiel so ein ETF an oder Fonds, Geschmackssache, der sich halt auf dieses Thema fokussiert. Oder wir beide, wir haben ja auch mal wie hieß er denn, das war der MSCI Global Clean Energy, ne? Den haben wir zum Beispiel auch mal gekauft, ne? Das ist ein ETF gewesen von der Firma iShares, die gehören zu BlackRock und der hat sich fokussiert auf Solarenergie, erneuerbare Energien, Windenergie, sowas alles.
Den habe ich immer noch, läuft nicht besonders gut, aber ich habe ihn.
Ich habe ihn verkauft.
Ich nicht. Irgendwann. Ich stock den weiterhin konstant auf, weil das ist sehr zukunftsträchtig.
Als Beispiel, so, und das ist, ne, genau sowas kann man damit halt machen. Man kann mit Fonds und ETFs auch ganze Branchen gleichzeitig investieren. Wenn man jetzt sagt, ich will es aber nicht nur in die eine Firma, das ist mir zu risikoreich, nur in eine Firma zu gehen, weil ich weiß halt nicht, wer von beiden wird besser performen, dann kann man dabei sein Risiko halt breit streuen und ist dadurch halt einfach in der Lage, trotzdem in dieses Thema, das einen persönlich interessiert und hoffentlich von dem man sich positive Zukunftsaussichten erwartet, davon zu partizipieren. Weitere Fragen?
Wie finde ich den richtigen Fonds? Ich meine, wenn ich Aktien kaufen will, bin ich ja meistens geleitet durch Produkte. Wir hatten ja von Apple oder Sony oder was auch immer. Man kennt die Firmen. Aber wie finde ich jetzt den Fonds und finde raus, also wenn ich mich jetzt für irgendwie 5 Firmen interessiere, wo ich mich nicht entscheiden kann, sage ich, ich möchte lieber einen Fonds haben. Woher weiß ich denn, in welchem Fonds welche Firma ist? Wie finde ich das raus?
Ja, also das ist jetzt wieder eine komplexere Frage, weil den richtigen Fonds, also zur Einordnung, es gibt über 9000 verschiedene Fonds und ETFs, die man von deutschen Banken aushandeln kann. Es gibt weltweit noch mehr, aber das ist so die Zahl, die in Deutschland handelbar ist, ungefähr meines Wissens nach. Das ist natürlich viel weniger, als es zum Beispiel Optionsscheine gibt. Aber es ist trotzdem immer noch eine Menge. Und auch hier gibt es sehr viele verschiedene Kriterien, die man heranziehen kann, um rauszufinden, welcher Fonds oder ETF denn der richtige für einen ist. Das beginnt zum Beispiel bei der Wahl des Anbieters. Also jeder Fonds, der hat nämlich einen Emittenten, so ähnlich wie das bei Optionsscheinen auch ist.
Aber auch die müsste ich ja kennen vorher.
Die müsste man kennen vorher, logisch. Ja, also wenn man sich alleine was raussucht, ne, ich empfehle natürlich, lasst euch von mir beraten. Ja, da helfe ich euch natürlich gerne. Aber grundsätzlich, wenn man das alleine machen möchte, dann gut, das kann man googeln. Wen gibt's da eigentlich so? Also grundsätzlich kann man sagen, eigentlich jede größere Bank bietet auch eigene Fonds im Regelfall an. Also zum Beispiel die Sparkasse, die hat ihre eigene Fondsgesellschaft, das ist die DK. So, da kann man dann die DK-Fonds kaufen. Oder was ist denn das? Ist das die Volksbank? Die hat, Invest, irgendwas mit Invest im Namen.
Union Invest?
Bitte? Union Invest, genau. Union ist die Sparkasse. Das ist die Volksbank, oder?
Ich glaube ja.
Union Invest, ja, genau. Wenn wir bei der Volksbank halt Fonds kaufen wollen, dann ist es Union Invest. Bei der Deutschen Bank wäre es die DWS und so weiter. Also jeder hat so ihre eigene Fondsgesellschaft. Plus es gibt noch ein paar andere Firmen, die ebenfalls Fonds aufsetzen. Zum Beispiel Vermögensverwalter. Das ist ein Kriterium, das man heranlegen kann. Es gibt die Unterscheidung, ob man sogenannte thesaurierende oder sogenannte ausschüttende Fonds haben möchte. Was bedeutet das? Also, wir haben ja gelernt, ein Fonds kauft Aktien. Zumindest ein Aktienfonds. Es gibt ja schon noch andere Arten von Fonds, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ein Aktienfonds kauft Aktien. Und Aktien können ja Dividenden ausschütten. Wenn man jetzt Fondsanteile besitzt, dann gehören einem diese Dividenden zu einem gewissen Prozentsatz. Und die Unterscheidung zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Fonds entscheidet darüber, was mit diesen Ausschüttungen passieren soll. Bei ausschüttenden Fonds, da wird die Dividende ausgeschüttet. Das bedeutet, sie wird dir bezahlt. Im Regelfall wird die Dividende auf das Verrechnungskonto überwiesen, das du angegeben hast. Also da, wo du halt von dem Konto, von dem du auf den ETF besparst oder den Fonds, auf dieses Konto wird dann die Dividende einmal im Jahr überwiesen. Oder einmal im Halbjahr oder im Quartal, je nachdem, welche Firmen da drin sind. Das ist Möglichkeit 1. Und die zweite Möglichkeit ist thesaurierende Fonds. Das bedeutet, dass die Dividenden, die ausgeschüttet werden, direkt reinvestiert werden, um damit mehr Fondsanteile zu kaufen. Beides kann Vor- und Nachteile haben. Das hängt jetzt wieder von der individuellen Anlagestrategie ab. Ne, wenn man sagt, ich will Passiveinkommen, dann kann Ausschüttend mehr Sinn machen. Wenn man sagt, ich gehe mehr auf Wachstum, dann macht Thesaurieren mehr Sinn. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist zum Beispiel ein Kriterium, das man heranlegen kann. Ein weiteres Kriterium, ganz klar, sind die Kosten. Denn es macht einen Unterschied, ob 5% Ausgabeaufschlag oder 0% Ausgabeaufschlag anfallen, die sich ganz klar berechnen lassen und sich ganz klar und eindeutig auf die Rendite am Ende auswirken. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Fonds ist, der im Schnitt 3% macht, aber 5% Ausgabeaufschlag hat, dann macht das keinen Sinn, in diesen Fonds zu investieren. Wenn der Fonds 5% Ausgabeaufschlag hat, aber im Schnitt 12% pro Jahr macht, dann ist es schon eine ganz andere Geschichte, weil wir dann bei 7% Nettorendite sind vor Steuern. Und das ist schon wieder lecker.
Ersteres trifft aber auch nur zu, wenn ich regelmäßig investieren würde.
Das ist korrekt.
Wenn ich einmal 10.000 investiere, dann habe ich zwar im ersten Jahr nur 2% Minus gemacht, aber dann habe ich ja danach keinen weiteren Ausgabeaufschlag.
Das ist korrekt. Ne, also da muss man ganz klar auch unterscheiden, ist das, was ich hier vorhabe, eine Einmalanlage oder ist das ein Sparplan? Ja, da muss man im Fondsbereich sehr, sehr genau hingucken, weil das einen großen Unterschied, also im Aktienbereich auch, klar, aber im Fondsbereich auch. Es gibt auch hier Modelle, mit denen man zum Beispiel, wenn man eine Einmalanlage machen möchte, aber sich nicht sicher ist bezüglich des Zeitpunkts, wie man diese Problematik umgehen kann, zum Beispiel in Form von sogenannten Kombiplänen. Schon mal gehört?
Ja.
Also, dumme Frage, dass ich das dir stelle, weil natürlich weißt du das. Du musst sagen, nein.
Nein.
Ich erkläre es dir. Also, das bedeutet, dass man im Grunde Folgendes macht. Das ist eigentlich ein sehr cleveres Prinzip. Man nimmt diese Einmalanlage, also sagen wir mal, wir haben 10.000 Euro geerbt und wir möchten diese 10.000 Euro gerne investieren. Und zwar wollen wir sie passiv investieren, wir wollen sie in ETFs investieren. Aber wir wissen nicht, ob der Zeitpunkt gerade geeignet dafür ist. Wir wollen es aber auch nicht warten damit, weil wir haben ja vorhin bei Börsenfehlern gelernt, ewig warten ist ja auch Quatsch. Und da gibt es eine Möglichkeit eines Kombiplans. Das funktioniert so. Man überweist das Geld in einen sogenannten Quellfonds. Ein Quellfonds, das ist ein sehr risikoarmer Investmentfonds. Es gibt ja nicht nur Aktienfonds, es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt Anleihenfonds, die heißen Rentenfonds, es gibt Mischfonds, die alles so ein bisschen machen dürfen, es gibt Immobilienfonds und so weiter und so fort. Wir nehmen also hier einen risikoärmeren Fonds, der vielleicht jetzt nicht die krasseste Rendite macht, vielleicht nur 1-3% pro Jahr, aber dafür hat er einen sehr, sehr, sehr geringen Ausgabeaufschlag, manchmal sogar gar keinen, und hat keine hohen Schwankungen. Und von diesem Quellfonds aus wird dann ratierlich monatlich quasi ein Sparplan eingerichtet. Ähnlich wie du es gemacht hast mit deinem noch 5-Jahres-Depot. Mhm. Da könnte man quasi dein Verrechnungskonto, kann man quasi als Quellfonds bezeichnen in diesem Fall. Nur das ist halt kein Fonds, sondern ihr wisst, was ich meine. Und quasi dadurch diese Einmalanlage aufteilen. Sagen wir, wenn es 10.000 Euro wären, könnte man daraus 20 Monate jeweils 500 Euro besparen damit und damit kauft man sich dann einfach jeden Monat die Voranteile, um damit halt den Cost-Average-Effekt, den wir auch heute und letztes Mal auch schon ein paar Mal angesprochen hatten und auch generell während unseres Podcasts, für sich nutzen zu können. Ja, und damit kann man diese Problematik umgehen.
Okay.
Okay.
Ist einfach schön, mal nicht zu reden und das einfach dir mal zuzuhören.
Ja, ist für mich auch wieder eine schöne Abwechslung.
Ja, ich finde das sehr angenehm.
Mhm. Wir haben ja in unserem Podcast so verschiedene Themenblöcke. Und wenn ihr euch erinnert, die ganz alten Zuschauer, die werden sich gut daran erinnern, das erste Thema, das wir hatten, war das Mindsetting-Thema. Und da habe ich ja ganz, ganz, ganz viel gesprochen. Wobei, da hat Matthias sich aber auch noch nicht so viel getraut.
Ja, das stimmt.
Zu sprechen, da war noch ganz neu im Podcast-Business.
Podcast-Business. Oh ja, weil wir ja Millionen mit dem Podcast verdienen.
Aber Börse ist halt Matthias, also da ist er halt einfach der König.
Ja, genau.
Darum höre ich da meistens zu, auch wenn ich da mittlerweile auch zwar einiges kann, aber noch bei weitem nicht so weit wie er. Im Vorbereich bin ich dafür wieder ganz fit, weil das mache ich seit 10 Jahren beruflich. Mhm. Und dementsprechend bin ich da auch einiges gewohnt. Genau, wir waren bei Kriterien. Ja, dann gibt's natürlich das Kriterium des Inhalts. Also ihr könnt für euch einmal prüfen, gibt es irgendwas, in das ihr investieren wollt? Weil ihr zum Beispiel diese Branche für besonders zukunftsträchtig haltet oder weil ihr euch da besonders gut auskennt. Da gibt's ja alles Mögliche. Was ich zum Beispiel momentan sehr interessant finde, welche ich verfolge, aber wo ich noch nicht selber investiert bin, sind die Fonds von Katie Woods.
Oh je.
Kennst du?
Mhm.
Ja, ARK Invest, also wer ist Katie Woods? Katie Woods ist eine Fondsmanagerin, die hat eine eigene Fondsgesellschaft namens ARK Invest und die hat verschiedene, ich weiß gar nicht, sind es ETFs?
Nein,
das sind aktive, also, ja genau, aktive
nicht.
Fonds.
Nein, also
nicht. Die hat aktive Fonds zu ganz konkreten Themen. Zum Beispiel, es gibt einen Fonds, der sich nur mit dem Thema Weltall und Firmen, die irgendwie mit dem Weltall zu tun haben, beschäftigt. Es gibt einen, der sich mit 3D-Druck beschäftigt. Es gibt einen, der sich mit Digitalisierung beschäftigt. Es gibt einen, der sich mit Robotik beschäftigt und so weiter. Also sehr, sehr, sehr zukunftsträchtige, futuristische Themen. Finde ich total geil.
Find ja, ich total per se finde ich die Idee gut. Ihre Fonds laufen jetzt nicht so besonders gut.
Zumindest die sind nicht. Schon sehr geil gelaufen. Momentan laufen sie nicht gut.
Ja, okay, ja. Momentan laufen sie nicht gut.
Aber momentan läuft nichts gut.
Würde ich so nicht sagen, aber
viel. So. Also, es ist auch einfach nur ein Beispiel. So, also das ist einmal eine Möglichkeit, die ihr in Betracht ziehen könnt. Und natürlich zum Beispiel, was ja auch momentan sehr verbreitet ist, sind Nachhaltigkeitskriterien. Jeder Fonds hat, es gibt verschiedene Bewertungsskalen für die Nachhaltigkeit eines Fonds. Also da wird zum Beispiel geguckt, die Firmen, die da drin sind, machen die Umwelt kaputt? Wird da Kinderarbeit eingesetzt? Stellen die Waffen her? Sitzen die in Ländern, wo es die Todesstrafe gibt? Aber auch sowas wie, werden da die Mitarbeiter ausgebeutet? Sowas alles. Also da gibt es ganz viele Kriterien, nach denen man so einen Fonds auch bewerten kann. Und ne, CO2-Bilanz und so weiter. Und je nachdem, wie wichtig euch dieses Thema ist, dann könnt ihr euch diese Ratings angucken. Und je nachdem, ne, zwischen 0 und 5, 5 ist der Maximalwert, den so ein Fonds bekommen kann, ne, dann könnt ihr da völlig mit ruhigem Gewissen schlafen. Wo wissen, ich glaube, 5 gibt's in der Realität. Ich kenne, glaube ich, 2 oder 3, die so ein 5er-Rating haben. Aber auch 4 ist schon ziemlich gut dabei. So, die meisten sind so zwischen 2 und 3. 1 habe ich auch relativ selten gesehen, weil einer Fonds, das sind meistens die halt wirklich sich spezialisiert haben auf zum Beispiel Bodenschätze. So, und so ein Erdölfonds, der ist halt nicht so nachhaltig. So, also zumindest ökologisch betrachtet. Aber das ist auch ein Kriterium, das man herbeiziehen kann bei der Wahl, welchen Fonds man sich aussucht. Ja, und wenn man das alles mal übereinander legt, kann man sich damit auch so eine Checkliste bauen, ähnlich wie wir das im Aktienbereich gemacht haben. Und dann muss man im Grunde einfach nur noch erstmal Fonds googeln. Das kann man auch auf den eingängigen Seiten, die wir auch schon öfter angesprochen haben, und Vista, Finanzen. Ich persönlich empfehle die Seite Fondsweb. Ist das sogar de? www.fondweb.de oder net, ich bin mir gar nicht sicher, aber gib mal Fondweb ein bei bei Google und dann findet ihr die schon, weil die eine hervorragende Übersicht hat und weil man da auch so schicke Spielereien machen kann, wie hätte ich vor 30 Jahren 1.000 Euro in diesen ETF oder Fonds investiert, wie würde sich inklusive Kosten und allem mein Vermögen entwickelt haben, und dann gibt es da so schicke Hochrechnungen, das ist ganz spannend. Da kann man sich ebenfalls die Verkaufsprospekte ansehen und das halte ich auch für einen guten Tipp, den ich euch mitgeben kann, wenn ihr mal einen Fonds euch anschaut. Und zwar gibt es den sogenannten Verkaufsprospekt, der muss veröffentlicht werden, mindestens einmal pro Jahr, den könnt ihr euch öffentlich runterladen und da seht ihr alle Firmen, in die dieser jeweilige Fonds oder ETF investiert hat.
Ja, spannend.
Ne? Und ich glaube, damit sind wir, wir sind schon wieder bei 40 Minuten.
Sie.
Perfekt, perfektes Timing.
Super.
Ja, wenn ihr Fragen über Fonds und ETFs habt, dann schreibt die uns gerne. Mhm. Ihr könnt uns entweder auf unserem Instagram, das heißt siebenstellig, da könnt ihr uns folgen, oder auf unserem TikTok-Account siebenstellig und natürlich auf unserer Website www.noch5jahre.de. Und worüber reden wir nächstes Mal?
Das ist eine gute Frage. Haben wir das schon ausgemacht eigentlich?
Ja. Wir haben besprochen, dass wir über unsere Unternehmungen sprechen wollen.
Ach, guck, natürlich. Siehst du, ich bin noch im Jetlag.
Ja.
Ja, genau. Über all das, was uns neben der Börse so umtreibt. Also Dinge, mit denen wir Geld verdienen wollen, die nichts mit Börse zu tun haben. Da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, aufgrund unserer Education, die wir hier betreiben, so ein bisschen links und rechts. Das ist bestimmt auch total spannend und trägt ja auch hoffentlich auch zu einem großen Teil dazu bei, unser Ziel zu erreichen. Das heißt, eigene Unternehmungen stehen in den nächsten Wochen ein bisschen im Vordergrund und da werde ich zumindest ein bisschen mal was überzählen, was dazu erzählen, was mich so umtreibt, von meinen Flugangstgeschichten bis Bücher bis sonst was. Da mal gucken, wie wir da nächste Woche so aufgestellt sind.
Und damit bis zum nächsten Mal, ihr wunderschönen Menschen.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao. Ciao, ciao.
So, das war's für heute. Folgt uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube für viel mehr Verwegenes zwischendurch. Und denkt daran, Geld ist nicht alles, aber viel Geld ist ganz was anderes. Bis zum nächsten Mal.